Ich predige heute Morgen über Matthäus Kapitel 6 ab Vers 19. Matthäus 6 ab Vers 19. Das ist ein Teil der Bergpredigt von Jesus, also was er seinen Jüngern anvertraut. Er sagt: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zunichte machen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zunichte machen und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib voll Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, die Frage ist, brauchen Sie eine Anlageberatung für Ihre Werte? Dann gibt Ihnen Jesus hier eine gute Anlageberatung. Er sagt, legt eure Schätze im Himmel an. Wir denken bei Anlage an Gewinnmaximierung. Wo bekomme ich die meisten Zinsen? Was ist krisenfest? Welche Papiere sind gewinnbringend? Wo habe ich die Hoffnung, dass die Firma, wo ich diese Papiere habe, nicht in Konkurs geht? Lohnt es sich in Immobilien und vieles andere? Dabei wissen wir, es ist gar nicht so einfach heute, irgendetwas Krisenfestes zu haben, denn selbst berühmte Banken können plötzlich zusammenbrechen, wie man das ja zumindest gehört hat. Die Inflation knabbert, es gibt Kursstürze, ja, und vieles mehr. Damals haben viele Leute auch ihren Reichtum in Kleidern ausgedrückt. Sie haben schöne Festkleider gekauft. Und deshalb erwähnt Jesus dann hier auch die Motte als Gefahr für diese schönen Kleider. Natürlich hatten die auch schon Immobilien wie heute. Auch bei uns ist der Reichtum wichtig. Hast du was, bist du was. Ich erinnere mich, als meine Frau und ich vor Jahren mal eine kleine Taunuswanderung machten und dann etwas müde und erschöpft so den Taunushang hinunterliefen in eine schöne Kleinstadt und dort dachten, können wir noch Kaffee trinken in einem vornehmen Schlosshotel. Und wir betraten das so ein bisschen wandermäßig angezogen und wurden so von oben nach unten so inspiziert, sodass wir uns irgendwie wie leprakrank fühlten. Und nachdem das dann mehrere Male geschehen ist, haben wir dann den Rücken wieder gedreht und sind rausgegangen, obwohl wir sicher auch dort den Kaffee hätten bezahlen können. Das heißt, es gibt Unterschiede. Hast du was? Bist du was? Und das wird auch ein bisschen kultiviert in unserer Gesellschaft, obwohl natürlich die Frage schon ist, ab wann habe ich denn was? Die Frage, die wichtig ist, ist die, was behält auch morgen noch seinen Wert? Nicht nur heute, morgen. Und da gibt es ja viele Sicherungsmechanismen. Hier geht einmal die Motte, die erwähnt wird. Sie kennen diesen Scherz, wo einer Mottenkugeln kauft und er kommt gleich danach wieder, kauft neue Kugeln. Und die Dame fragt ihn, warum brauchen Sie so viel? Sagt er, ja, ich treffe diese Motten immer nicht. Aber wir konservieren ja unsere Dinge noch anders. Fahrzeuge werden konserviert. Es gibt elektronische Überwachung. Auch unser Gemeindehaus hat so eine Überwachungsanlage. Allein 20.000 Mark haben wir nur an dieser Stelle investiert. Obwohl es da im Prinzip gar nichts zu klauen gibt, aber zu beschädigen gibt es natürlich vieles. Ja, mancher schafft sich vielleicht sogar eine Waffe an, wenn er genügend Geld besitzt und Zugang zu einem Schein bekommt, der ihm das erlaubt. Es ist gefährlich, wobei bei uns wahrscheinlich die Motte weniger die Gefahr darstellt, sondern eher die Mode, dass plötzlich Dinge, die Mode verändert sich, man kann Dinge nicht mehr anziehen. Oder vielleicht mancher unter uns, der irgendeinen schicken Pelzmantel hat, traut sich damit gar nicht auf die Straße, weil der vielleicht irgendwelche Teenager ihn anflaumen könnten, was denn da wieder für ein Tier abgeschossen wurde, um zu diesem Mantel zu kommen. Es gibt also andere Dinge. Dazu kommt natürlich die Kriminalität noch. Es gibt ja diesen Slogan, den Sie kennen von der Versicherung her, kaum gestohlen, schon in Polen. Und das soll jetzt nicht nur ein Land diskreditieren, es reimt sich eben sehr gut, aber ist vielleicht auch teilweise so. Ein Versicherungsmanager sagte mir, wir rechnen damit, dass mindestens jeder 12. Versicherungsfall ohnehin Betrug ist, wahrscheinlich noch mehr. Geld regiert die Welt und Deutschland hat einen großen Anteil davon. Es hat ein zunehmendes Gewicht seiner Stimme in der Welt, weil es ein Land ist, das über viel Wirtschaft und Geld verfügt. Es gibt ja Länder, die haben viel mehr Millionen Einwohner als wir, aber sie haben viel weniger zu sagen, weil ihre Finanzkraft nicht so stark ist. Und wir haben Teil daran, wobei natürlich der Erwerb des Reichtums auch Geschick erfordert, Können und einen guten Überblick und Einsatz natürlich. Mancher opfert seine familiären Bande, um Karriere zu machen und in seinen Beruf aufzugehen. Es gibt ja dieses neue hässliche Wort Workaholic, dass also jemand nicht nur süchtig ist auf Alkohol, sondern vielleicht sogar auf seine Arbeit und das nach außen hin ja zumindest erst einmal sehr gut aussieht. Der Eigentümer einer Fast-Food-Kette, der also ganze Märkte dieser Art beherrscht und Restaurants betreibt, der als gläubig gilt, wurde einmal gefragt, wie es denn so mit der Rangordnung in seinem Leben aussieht. Da sagte er, zuerst kommt Gott, ganz klar, dann kommt meine Familie und dann kommt mein Geschäft. Klingt gut. Aber wenn ich in mein Geschäft gehe, dann ändert sich die Reihenfolge, genau umgedreht. Dann kommt zuerst mein Geschäft, dann meine Familie und dann Gott. Gut, wir können darüber nachdenken, wie wir wollen. Die Frage bleibt auch an uns nach der Reihenfolge im Leben. Jesus warnt vor dem Mammon-Dienst, wobei das Wort Mammon ja ganz interessant ist. Mammon war ursprünglich das, was man einem anderen anvertraut hat, was man also weggab einem Bankier, damit er das Geld anlegt. Das war Mammon, was man einem anderen anvertraut. Dann hat sich die Bedeutung des Wortes verschoben. Nicht, was ich dem anderen anvertraue, sondern worauf ich vertraue. Und das ist ein großer Unterschied. Und davor warnt Jesus, auf diesen Mammon zu vertrauen. Wir haben ja Erntedankfest und freuen uns über die Ernte, nicht nur auf dem Feld. Ich meine, die wenigsten von uns haben Zugang zur Landwirtschaft. Ich weiß nicht, wie viele Bauernhöfe es hier in Obertshausen überhaupt noch gibt, irgendwo zwischen 2 und 4 vielleicht. Aussiedlerhöfe. Die wenigsten haben einen Garten, wo sie etwas wachsen sehen. Aber Ernte ist ja noch viel mehr. Ernte umfasst ja auch Industrieprodukte. Ich denke, auch Dienstleistungen könnte man vielleicht mit einbeziehen. Sein eigenes Gehalt, die Infrastruktur eines Staates, die einem ja auch ermöglicht, so eine Lebensernte zu sichern und vieles mehr. Was morgen noch bleibt, den Pharaonen hat man damals in ihre Gräber Schätze hineingelegt, damit sie auch für morgen etwas haben. Wenn Wikingerfürsten begraben wurden, dann hat man ihnen eine ganze Haushaltsausrüstung mitgegeben, einschließlich Schiff von 20, 30 Meter Länge, damit sie auch dort noch weiterkommen. Jesus ermutigt uns, an übermorgen zu denken, an das, was gilt, wenn der letzte Morgen graut, denn das Leben endet nicht mit dieser Welt. Da gibt es eine nette erfundene Geschichte, vielleicht kennen Sie die, wo ein vornehmer Herr und sein Kutscher ziemlich zur selben Zeit gestorben sind. Beide kamen dann in den Himmel und wurden empfangen. Es stand dort ein großes Haus direkt vor ihnen und so eine kleine Hütte. Der vornehme Herr eilte natürlich gleich auf das große Haus, aber er wurde gebremst. Nein, nein, das ist nicht Ihr Haus, die Hütte ist Ihnen. Denn hier oben, der Kutscher durfte zu dem großen Haus gehen, hier oben sind die Maßstäbe anders. Hier wurde gebaut mit dem Material, was sie Zeit ihres Lebens nach oben geschickt haben. Und da hat der Kutscher eben etwas mehr geschickt als sie. Gut, können wir darüber nachdenken. Es gibt einen netten Kollekten-Scherz, der in derselben Richtung geht, vielleicht ein bisschen pervertiert, wo ein Pfarrer gefragt wurde, was machen Sie eigentlich mit der Kollekte? Was kriegt Gott denn davon? Und er sagte, ach, nach dem Gottesdienst nehme ich immer die Kollekte ich habe die da in so einem großen Korb und dann werfe ich sie einmal hoch und ich sage Gott, was du haben möchtest, das kannst du hier oben behalten. Schätze sammeln im Himmel heißt Werte für Gott einsetzen. Werte für Gott einsetzen. Und die Frage ist ja, wie sieht es aus? Unsere Kirche lebt von Kirchensteuern. Die Leute schimpfen darauf. Aber zum Beispiel die Gemeinden, die keine Kirchensteuern haben, weil sie freie Gemeinden sind, die nur von Spenden leben, die werden dann als Sekten bezeichnet. Also hier sind die Leute, die Steuern kassieren. Das ist natürlich verdächtig. Und die Leute, die keine Steuern kassieren, sind natürlich auch verdächtig, weil die ja schon wieder was anderes sind. Die gelten dann als Sekte. Uns fehlt so ein bisschen das Mittelfeld. Aber es gibt viele Glaubenswerke, die sich durch Spenden finanzieren. Auch unsere Missionare leben von Spenden. Wenn wir daran denken, dass in Russland oder der Ukraine manchmal Leute nur 35 Mark im Monat verdienen als Familienvater und davon vielleicht gerade ihre Miete bezahlen können und wenn es hochkommt, noch den Strom für den Monat, dann kann man sich vorstellen, dass mancher Teenager unter uns mehr Geld hat als dort ein Familienvater und wir reich sind, allerdings nicht nur in diesem Geld. Der Paulus behauptete einmal, geben ist seliger als nehmen und hat sich dabei auf Jesus bezogen. Die Frage ist, stimmt das? Werden wir reicher durch geben oder ärmer? In Lukas 6, Vers 38 heißt es ja, gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Es gibt eine lange Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, die an einer Frage hängt, nämlich ob Kapital eine soziale Verpflichtung enthält. Hat Kapital eine soziale Verpflichtung? Es war eine Frage, die ganz neu aufgetaucht ist, aber bis heute gilt. Und ich denke nicht nur in diesem Bereich der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das könnte man ja auch sich selbst fragen, hat Kapital auch in meinem Leben eine soziale Verpflichtung? Oder ist es nur mein Eigentum, was ich sage, das gehört mir, hat keiner mitzureden, ich mache damit, was ich will. In der römischen Christenverfolgung unter dem Kaiser Decius wurde mal ein Diakon geschnappt, Laurentius hieß er, er sollte die Schätze der Kirche preisgeben. Und die Leute, die ihn geschnappt haben, die führte er dann in einen Raum und die waren ganz gespannt, was kommt jetzt? In diesem Raum saßen lauter arme Leute, die gerade eine Speisung bekamen von der Gemeinde. Und er sagte, das sind die Schätze der Kirche. Das heißt, die Armen und Schwachen, in die Liebe investiert wurde. Wir verwechseln oft Eigentum und Besitz. Gott hat uns zu Verwaltern gemacht von vielen Dingen, die uns anvertraut sind, aber er möchte eigentlich der Eigentümer sein. Im 1. Timotheusbrief heißt es mal, die Wurzel aller bösen Dinge sei die Geldgier. Und das ist auch hier gemeint mit diesem Auge. Das Auge bringt ja Licht nach innen, so wie die Fenster Lichteinfall für den Raum ermöglichen. Wenn die Fenster dunkel sind, gibt es wenig Licht. Und die Frage ist, worauf richtet sich der Blick meines Lebens? Auf Dinge, die mein Leben licht und hell machen oder auf Dinge, die es verdunkeln? Zu dem Lichten und Hellen würde die Zuwendung natürlich zu Jesus gehören und auch der Lebenseinstellung, die er gibt. Zu dem Dunklen Eifersucht, Neid, Missgunst, sicher auch Lügen und Manipulation. Ist ja gerade jemand, der Vater einer berühmten Tennisspielerin, der jetzt seine Tage als Gefangener fristet, weil die vielen Millionen, die sie hatten, noch nicht ausreichten. Man musste noch ein paar Millionen hinzu manipulieren, um etwas mehr zu haben. Ich sprach mal mit einem Wirtschaftsprüfer und der sagte, ich war da gerade bei so einem Metzgermeister gewesen, der hatte zig Angestellte, viele Autos dort im Hof stehen. Und als ich seine Bilanzen prüfte, hatte der arme Kerl ein Einkommen, das knapp über der Sozialhilfe lag. Das heißt, es war so gut manipuliert, dass gar nichts mehr übrig blieb. Er kam bei diesem Wirtschaftsprüfer natürlich nicht ganz durch mit dieser Aufstellung, aber vermutlich wird er immer noch genügend irgendwo manipulativ eingesetzt haben. Es geht darum, dass unser Auge hell ist, das heißt, sich Gott zuwendet und auch seinen Zielen mit unserem Leben. Wobei dann natürlich schon die Frage ist, was bedeutet es, etwas weiterzugeben, auch sozusagen nach oben und dort anzulegen. Eine interessante Frage an Kirchenbesucher wurde vor vielen Jahren gestellt, allerdings nicht in Obertshausen, ich weiß nicht, wie sie hier aussehen würde, nämlich die Frage, kann ich durch gute Taten Gott gnädig stimmen? Wäre interessant, Sie kämen nachher raus und jemand würde Sie fragen, kann ich durch gute Taten Gott gnädig stimmen? Es haben damals 78% mit Ja beantwortet. 78% sagen, mit guten Taten kann ich Gott gnädig stimmen. In der Bibel steht zwar das Gegenteil, da steht, Gott ist mir gnädig, weil Jesus mein Erlöser ist. Aber Sie haben das ein bisschen anders gesehen. Ich kann nicht Gott 2 5-Mark-Stücke in die Brille schieben und ihm dann sagen, jetzt betrachte mein Leben gnädig. Das geht nicht. Es geht nicht darum, was wir Gott geben, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir ihm unser Leben geben, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte für immer zu dir gehören, weil du mich erlöst hast. In der Bibel steht ja, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein, sagte Jesus hier. Und Sie kennen vielleicht dieses Himmelreich-Gleichnis von diesem Schatz im Acker, wo ein Mann zufällig über einen Acker geht, stolpert, entdeckt einen Schatz, buddelt ihn ein bisschen aus, da ihm aber der Acker nicht gehört, verdeckt er ihn wieder, kratzt all sein Vermögen zusammen, um diesen Acker zu kaufen und so Besitzer und Herr dieses Schatzes zu werden, was ihm auch gelingt. Ist eigentlich ein Bild für Jesus. Der Schatz im Acker sind wir, das heißt die Menschen, die zu ihm gehören, die durch ihn ewiges Leben gewinnen, Vergebung, Frieden. Sein Schatz sind wir und er hat alles hingegeben, alles bezahlt, was er bezahlen konnte, als er sein Leben am Kreuz hingab und ausrief, es ist vollbracht. Das heißt, sein Schatz sind wir und im Korintherbrief heißt es, 2. Korinther 8, Vers 9, obwohl er reich war, wurde er arm um unsertwillen oder euretwillen. Und jetzt ist die Frage, was ist mein Schatz? Gut, mancher nennt scherzhaft seinen Ehepartner Schatz, aber natürlich hat er ihn nicht irgendwo im Tresor, sondern einfach nur als Begleiter. Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Das heißt die Frage, wo investiere ich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was ist unbedingt für mein Leben verbindlich? Die Reihenfolge ist nicht, dass ich durch Investition von Werten Gott gnädig stimme, umgedreht, wenn ich Gottes Gnade erfahre und entdecke, Gott hat immer offene Hände für mich und ein offenes Herz, dass ich dann auch mein Herz und meine Hände öffnen für andere. Das wäre sicher wichtig. Jesus sagt, man kann als Sklave nicht 2 Herren dienen, sondern letztlich immer nur einem. Klar, jeder würde sagen, was man tun muss und sagt, so könnt ihr nur Gott dienen oder dem Mammon. Übrigens, Werte, die wir investieren, sind nicht nur Geld. Es geht hier nicht nur um Geld, auch um Zeit. Wie viele unter uns kaufen sich von der Zeit los durch Geld? Wie viele Eltern geben ihren Kindern Geld statt Zeit und Liebe? Wie viele Berufstätige, gerade auch Männer, hängen wertvollsten Schmuck an den Hals ihrer Frau als Ersatz für die Zeit, die sie nicht für sie haben. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit und um diese Werte, die Gott uns anvertraut. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und sind trotzdem Empfangende. Die himmlische Anlageberatung sagt, denkt an das, was ewig bleibt. Und Jesus lädt uns ein, Schätze im Himmel zu sammeln und dadurch Gott zu ehren. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir selber solch ein Schatz sind, den du erworben hast, als du uns am Kreuz erlöst hast. Wir danken dir, dass du bereit bist, unser Leben anzunehmen. Du siehst auch, wie unser Alltag aussieht, wie er gestaltet ist, was uns wichtig ist, wo wir uns öffnen, wo wir uns verschließen, was wir festhalten und was wir weitergeben. Danke, dass du uns leitest und weiterführst und öffnest durch deine wärmende Liebe. Amen.